Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Equalizer,
dem Podcast für mehr Diversity im Startup-Ökosystem
von Marlies Jahnke
und Heidrun Westen.
Wir freuen uns sehr, heute mal wieder einen Mann zu Gast zu haben, der echt ein klasse Ally ist und hinter vielen erfolgreichen Frauen steht. Als Managing Partner und CEO des Next Commerce Accelerator oder NCA hat er ein paar der Top Female Founding Teams der letzten Jahre unterstützt. Herzlich willkommen, Thorsten Wittmütz.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo Thorsten, ja, freue mich auch total, dass du hier bist und dass du uns deine Sichtweise aufs Startup-Ökosystem schildern wirst. Erzähl doch bitte mal kurz in einem Satz, was ist eure, also die Mission des NCA?
Ganz oben schreiben wir uns hier vorne, we connect corporates with startups. Das ist das, was wir am Ende machen. Wir bringen Startups mit Unternehmen zusammen und Unternehmen mit Startups.
Sehr schön. Du hast, soweit ich weiß, ganz schön viel in kurzer Zeit und in verschiedenen Ländern studiert. Erzähl doch mal, was, wo und warum.
Genau, ich hab in Hamburg angefangen zu studieren, habe dann ein Auslandssemester, ganz klassisch Erasmus in Alicante in Spanien gemacht.
Nice. Du hattest keinen Bock mehr auf das Wetter, gibst du.
Nee, es war tatsächlich auch Wintersemester, kann ich jedem nur empfehlen. Im Winter mal ein halbes Jahr Auszeit zu nehmen, in den Süden zu gehen. Dann habe ich noch mal ein Wintersemester in Kopenhagen gemacht. Das war tatsächlich eine andere Erfahrung. Wobei ich da die Feststellung gemacht habe, dass die Dänen dieses Hygge ganz gut beherrschen. Und während die Hamburger versuchen zu sagen, es sei alles nicht so schlimm, wissen die Dänen, dass es so schlimm ist. Und fangen einfach ab Mitte November an, es sich so gemütlich zu machen. Mhm. Und es wird gemütlich. Man verbringt ganz viel Zeit mit Freunden zu Hause.
Mhm. Jetzt mal nicht ablenken, aber hast du auch studiert? Und wenn ja, was?
Habe ich ein Master gemacht, MBA, Master of Business Administration an der Copenhagen Business School und in dem Zusammenhang auch nochmal ein Praktikum in Mexiko gemacht.
Na, cool. Also CBS muss ich sagen, Hut ab. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, da reinzukommen. Ich hätte auch unseren Sohn da gerne gesehen, weil nicht so weit weg von Mami. Der ist ja dann der Sonne gefolgt nach Lissabon. Insofern CBS war cool.
Ja, auf jeden Fall. Ich war tatsächlich jetzt vor kurzem noch, wurden wir gefragt, ob wir unterstützen bei einer Evaluierung neues Entrepreneurial-Studiengangs in Hamburg. Und in der Tat können wir dann natürlich nur auf die Komponente schauen, inwieweit das dann auch unternehmerisch gedacht wird und wissenschaftlich. Mhm. Das ist nicht unser Background. Aber was mich interessiert in dem Zusammenhang hat, ist tatsächlich, was für Prüfungsformen und Möglichkeiten es mittlerweile eigentlich gibt, um zu hören, in Hamburg hat sich in den vergangenen 25 Jahren wenig geändert. Mhm. Das liegt tatsächlich auch an der Gesetzeslage, musste ich im Zusammenhang lernen. Mhm. Und Kopenhagen war tatsächlich 2005 schon so progressiv. Jeder Studierende konnte selber hingehen, sich seine Prüfungsformen aussuchen. Das heißt, Toll. Auch nach deinen persönlichen Eigenschaften, Qualifikationen entscheiden. Kann ich präsentieren? Fühle ich mich unwohl? Schreibe ich vielleicht lieber eine Hausarbeit?
Na, cool.
Oder mache ich eine mündliche Prüfung? Und das war damals schon einzigartig.
Wow.
Das ist doch ein anderes Bildungssystem, als man es aus Deutschland von öffentlichen Hochschulen gewohnt ist.
Interessanterweise auch deutlich besser gerankt als fast alle deutschen Business Schools.
Ja.
Aber darüber würde ich gerne mit dir nochmal abseits von diesem Podcast ein bisschen mehr sprechen.
Aber wir gehen jetzt erstmal weiter. Nach dem Studium, und das finde ich wichtig, hast du erstmal selber gegründet, was natürlich eine wichtige Erfahrung ist für deinen weiteren Lebenslauf. Jetzt möchte ich natürlich schon wissen, was war das und wie lief's?
Ja, also ich habe ja einen kaufmännischen Background, wie gerade erwähnt, Master of Business Administration. Das heißt, ich brauche eigentlich immer jemanden, der die Produkte entwickelt und der auch die Produktentwicklung beherrscht. In dem Fall war das ein sehr guter alter Freund von mir, ein Ingenieur. Wir sind zusammengekommen, haben uns getroffen, hatten damals noch einen Laster, haben geraucht und haben gesagt, es muss doch etwas geben, das besser ist als diese konventionelle Zigarette, die sich seit hunderten Jahren nicht geändert hat. und sind dann eben diesen Ansatz gegangen, haben gesagt, wir entwickeln eine Technologie für eine rauch- und tabakfreie Lösung. Einige
das
davon,
ist ein paar Jahre her, ne? Muss man das dazu sagen.
Wir reden über 2006 war das, genau. Und einige dieser Produkte kennt man eben auch heute mittlerweile. Wir haben damals sehr viel gelernt. Wir haben Ende unsere Technologie an den Marktführer veräußert, der heute auch das marktführende Produkt da draußen hat. Und da steckt zumindest noch ein bisschen was von uns drin.
Okay. Ja, ich kommentiere mal nicht das Produkt selber, aber was, glaube ich, mega ist, ich habe Patente angemeldet, also ich glaube, ganz viel gelernt und einmal die ganze Journey mitgemacht, also vom Startup gründen und bis zum Verkauf. Und das ist sicherlich nicht nur eine tolle Erfahrung für dich persönlich, sondern sicherlich auch wichtig, wenn du heute Gründerinnen gegenüber trittst.
Ja, in der Tat. Also es sah damals eben auch schon so aus, dass es am Ende des Tages gab es ein Oligopol. Es gab potenziell vier Abnehmer, mit denen man überhaupt ins Gespräch kommen konnte. Die ganze Branche extrem verschlossen. Häufig durften wir noch nicht mal über die Existenz von NDAs berichten. tatsächlich ganz, ganz viel gelernt.
NDAs.
NDAs, Startups, Corporates. Ich bin ja total froh, dass es sich gewandelt hat. Und ganz viel aus dieser Erfahrungen bringen wir eben auch jetzt beim NCA ein.
Ja, glaube ich dir.
Bei dir ging es dann aber erstmal weiter zu einem wundervollen Unternehmen namens Skillnet. Hast du wahrscheinlich deine Expertise gut nutzen können und wahrscheinlich noch ein bisschen was mitgenommen. Ihr wart ja relativ früh auch in diesem ganzen Marktsegment unterwegs. Was war das genau und was hast du da gemacht?
Für mich war es nach dem Hamsterrad des Produktgeschäfts, wenn ich mit einem Startup beschäftige, dann habe ich im Regelfall eben singuläres Produkt und das war's. Wir haben uns halt tatsächlich sehr, sehr lange einmal in der Produktentwicklung, in der Weiterentwicklung, in der Technologieentwicklung, den Vermarktungsmöglichkeiten, Marktrecherche und es ging ja immer nur um ein Thema. Mittlerweile war es eben nicht mehr 2006, sondern es war 2010 und die Feststellung, dass ich nach dem Studium eben gar nicht mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt habe, mit dem Wissen, dass das eigentlich das ist, was ich zukünftig benötige. Und aus dem Produktgeschäft heraus wollte ich ins Projektgeschäft. Und genau das habe ich dort eben gesehen. Das heißt, innerhalb eines Jahres mehrere Projekte mit verschiedenen Kunden eben zu bearbeiten. Auf der einen Seite Richtung Innovation und auf der anderen Seite eben auch Richtung Corporate Finance, also Finanzierung. Am Ende des Tages genau das, was wir vorher auch gemacht haben, mit unserem eigenen, ein innovatives Produkt, innovative Produktentwicklung, für die wir stetig eine Finanzierung benötigt haben, eben bis hin zum Exit und das dann eben mit anderen Projekten und auf einem anderen Niveau.
Ich verrate mal kurz, dass Skillnet eine Beratungsfirma war.
Genau.
Bei der du das alles gemacht hast. Okay. Parallel hast du natürlich aber trotzdem auch noch ein paar andere Sachen gemacht, nämlich du warst beim NLA, kurz Next Logistics Accelerator. Du warst Co-Founder bei New Times X und du warst Partner bei Goal Impact. Alles parallel zu Skillnet. Vielleicht sagst du nochmal zu den drei Sachen kurz was.
Genau. NLA gibt es natürlich eine Namensgleichheit zum NCA. Die gibt es in Hamburg auch zum NMA. In der Tat war eben der NMA, der Next Media Accelerator, das erste dieser Konstrukte, die auf die Beine gestellt wurden. Damals war ich beratend an dem Projekt eben beteiligt. Und als es dann darum ging, eben weitere Acceleratoren ins Leben zu rufen, ging es darum, wer bringt eigentlich die Startup-Erfahrung mit? Und zwar auch, wer bringt die Startup-Erfahrung hinsichtlich einer BaFin-Anmeldung mit? Mhm. Eben mit einem Kapital, was wir geraced haben und der entsprechenden Erfahrung aus der eigenen Gründung, wie eben aus der Beratung, war ich dann eben auch derjenige, der zunächst dort die Geschäftsführung übernommen hat, bevor dann eben ein externes
beim
Management
NLA
gesucht wurde.
Mhm.
Beim NLA und beim NCA genauso im ersten Schritt. Stimmt, und dann eben im Nachhinein auch wieder.
Mhm.
Genau.
NewTimesX.
NewTimesX haben wir gemeinsam mit Skillnet eine Beratung gegründet, die sich ganz stark auf das Thema Corporate Innovation fokussiert hat. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite Startups bei Finanzierungsrunden Unterstützungsleistungen geboten hat. Also tatsächlich ähnlich wie das strategische Managementberatung, aber eben ganz klar fokussiert auf das Thema Innovation und im Bereich Corporate Finance eben keine Mid-Cap-Transaktionen, sondern wirklich Startup-Finanzierung.
Mhm.
Genau, und in dem Zusammenhang dann auch nochmal, und das zieht sich eigentlich durchgehend wie ein roter Faden, bei mir meine Liebe fürs selber frühzeitig dabei sein entdeckt. Und zwar dann eben aktiv bei der Firma Goal Impact, die es bereits gab, beziehungsweise auch da gab es bereits die Technologie, die entwickelt wurde. Ein Algorithmus, der in der Lage ist, ziemlich zielsicher vorherzusagen, wie gut sich FußballspielerInnen zukünftig entwickeln werden, also wie hoch deren Potenzial ist, und das rein datenbasiert anhand der Performance auf dem Platz.
Ja, Fun Fact, the power of networking. Der Gründer von Goal Impact ist der Vater der ersten Freundin meines Sohnes, und da so kam auch der Kontakt zustande. Fand ich total schön, das so ein bisschen zu verfolgen. Und die gibt's ja auch
noch. Die gibt's auch noch. In der Tat stellt sich dann, und da kommen wir, weiß ich nicht, vielleicht auch gleich nochmal drauf, so was muss man als Gründer, Gründerin mitbringen? Und das ist im Zweifel auch das Thema Fokus. das ist sicherlich validiertes Produkt, tolle Technologie, riesiger Markt. Die Frage ist eben am Ende des Tages, wer kann es vorantreiben? Und ich musste irgendwann ganz ehrlich sein, ich habe dafür die Power nicht mehr. Wir haben sehr, sehr namhafte Kunden gewonnen, ein bisschen aus der Premier League, aus der Bundesliga, aus osteuropäischen Ligen, also Fußballvereine sind der Regelfall die Abnehmer, teilweise auch Spielerberater eben für diese Daten, die aus Goal Impact heraus generiert werden. Aber ich musste einfach eingestehen, dass ich nicht die Zeit dafür habe, mich 100% darauf zu fokussieren. Auch ein Learning für das Thema Gründen. Und dementsprechend, genau, die Firma gibt's noch. Jörg, der Erfinder, ist auch weiterhin aktiv, hat ein neues Team, die sich jetzt eben teilweise auch Vollzeit damit beschäftigen, und das ist sicherlich auch das, was notwendig ist, um das entsprechend erfolgreich voranzutreiben.
Ja, ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, das ist ja dieser Mega-Hype, Start-up-Gründen, blablabla, jeder denkt, er wird Unicorn. Ist ja nicht zwingend immer der beste Weg, sondern das Leben kommt dazwischen, andere Themen sind wichtig, Kinder sind wichtig, es geht um auch am Ende des Tages ja um moralische Geschichten und so weiter, und am Ende irgendwie wird was draus, was zu dem Team passt, was dahinter steckt, und das muss eben wirklich nicht unbedingt immer ein Unicorn sein.
Nein, ganz und gar nicht. Also auch in dem Fall, es ist jetzt, ich bekomme ja ungefähr mit, kann das ungefähr einschätzen, wie sich das Geschäft dort entwickelt. Das freut mich total. Und das ist ja auch. Es kann ja auch einfach ein nachhaltig gut funktionierendes Unternehmen sein, wo eben 3-4 Menschen sehr viel Spaß dran haben und trotzdem auch gut von leben können. Und das ist ja nichts
Ohne den ganzen Stress, den Investoren so mit sich bringt.
Oh ja, und dann Exit und so weiter.
Genau.
Du hast jetzt einen anderen Fokus. Seit März 2018 bist du Managing Partner und CEO beim Next Commerce Accelerator. Jetzt erzähl uns vielleicht einfach erstmal, was ist denn überhaupt der Next Commerce Accelerator? Die Mission haben wir schon gehört, aber vielleicht ein bisschen ausführlicher.
Genau. Das, was wir in der Mission beschreiben, ist das, was wir tagtäglich tun. Und zwar im Auftrag von 25 fast ausschließlich norddeutschen Unternehmen. Commerce, Trade, Handel, im weitesten Sinne zum größten Teil eben aus der handelsnahen Branche mit handelsnahen Geschäftsmodellen, B2C wie B2B. In deren Auftrag durchsuchen und screenen wir den Startup-Markt, gucken uns nach aktuellen Zahlen tatsächlich sehr konkret 4.000 bis 4.500 Startups pro Jahr an, die potenziell 4.000 bis 4.500.
Wow.
Also das ist unser Dealflow. Das ist das, was potenziell zu uns, beziehungsweise vor allem zu unseren Partnern passen könnte.
Und das screent ihr, die kommen nicht zu euch, sondern ihr screent wirklich den Markt.
Wir haben tatsächlich dieses Thema Inbound, Outbound. Die Frage ist immer, wer hat als erstes draußen was von sich gelassen? Was wir am Ende brauchen, wir brauchen es bei uns in der Datenbank, denn dann können wir es weiterverarbeiten, und das ist die Zahl, die wir in der Datenbank haben. Das heißt, teilweise finden die uns, wir sind jetzt auch schon ein bisschen am Markt, teilweise finden wir aber auch die und sprechen die an und schauen eben, ob das entsprechend passt. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass sich unser Geschäftsmodell über die Jahre auch entsprechend weiterentwickelt hat. Und wir dann eben schauen, wie kann das passen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Corporates, die auf der Suche nach Innovationen sind, und auf der anderen Seite haben wir eben die Startups, die auf der Suche nach Unternehmen sind.
Ich finde es ganz lustig, wenn du sagst, seit März 2018, als ich fürs Vorgespräch nochmal auf LinkedIn geguckt habe, stand da, Thorsten ist einen Monat länger beim NCA als du. Hängt damit zusammen, dass ich beim NCA und beim NMA und beim NLA, glaube ich, so ziemlich von Anfang an immer als Mentor auch unterwegs war, Mentorin. Ihr seid ja ein spezieller Accelerator. Du hast schon gesagt, we connect Startups with Corporates. Was macht ihr konkret für Startups?
Mhm. Auch das hat sich über die Jahre entwickelt. Wir haben verschiedene didaktische Formate, wo wir einen entsprechenden Mehrwert bringen können. Als wir losgelegt haben, 2017, 2018, war das noch ein bisschen one size fits all. Wir haben gesagt, alle Gründerteams müssen einmal durch die Wertschöpfungskette geführt werden. Mhm. Und mittlerweile kommen Gründerteams auf uns zu, die teilweise so viel Expertise in unterschiedlichen Fachbereichen haben, dass wir die nur noch spezifisch unterstützen. Was wir aber immer machen, ist eigentlich mit Day One, wenn wir anfangen mit so einem Business Canvas Workshop, Product Field Model wählen wir dafür, was ich auch jedem nur empfehlen kann.
Ja.
Und da bringen wir bereits Vertreter unserer Unternehmens, unserer Corporate Partner, mit in die Product Field Workshops rein und eben die Gründerteams. Mhm. Und dann können wir versuchen, ganz, ganz nah an dem Workshop-Modell zu bleiben. Oder viel wichtiger merken wir, dass wir häufig eine Diskussion laufen lassen und die entsprechend moderieren können, weil dort Expertise zusammenkommt.
Kannst du kurz nochmal sagen, was ist ein Product Field Workshop? Weil das vielleicht nicht alle wissen.
Ja, was den meisten wahrscheinlich bekannt ist, ist das Standard Business Model Canvas und das ist sicherlich auch ganz hilfreich, das auch mal auszuführen. Das springt ein bisschen kurz. Beim Product Field geht es prinzipiell darum, aufzuzeigen, wie ich von einer Produktidee mit dem Produkt in der Mitte zum Markt komme. Und für uns hat es drei Ziele, weshalb wir es einsetzen. Zum einen, wir entwickeln mit den Startup-Gründerteams eine gemeinsame Sprache und gemeinsames Verständnis, um was es eigentlich geht. Und das ist für die zukünftige Zusammenarbeit total wichtig, dass wir nicht aneinander vorbei reden. Mhm. Zum anderen schaffen wir es, eine Komplexität zu reduzieren, weil es ein sehr time-geboxtes Modell ist, wo es dann auch wiederum darum geht zu sagen, auf was fokussieren wir uns jetzt wirklich? Also da sind wir auch wieder beim Thema Fokus. Und dann nutzen wir es dafür, Ziele abzuleiten. Und zwar ganz klare Ziele für uns, für die Acceleration-Phase. Und das vielleicht dazu noch abschließend, dieses Thema Accelerator, das liegt uns tatsächlich am Herzen. Ich weiß aus meiner eigenen Gründung, wie viel Zeit man Es geht gar nicht dieses berühmte Do things that don't scale, die können wir jedem nur empfehlen, aber wie viele Dinge du tun kannst, die am Ende tatsächlich keinen Mehrwert haben für das, was du machst.
Ja.
Auch gegenüber allen Gründerteams betonen wir immer, wir können nicht zaubern, aber wir können beschleunigen. Das, wofür du sonst 12 bis 18 Monate brauchst, schaffen wir in 6 Monaten. Das ist unser Leistungsversprechen und dem wollen wir auch gerecht werden. Und ich glaube, das schaffen wir seit 6 Jahren auch ganz gut.
Und Product Field, weil ich es ja immer schön finde, auch die Menschen sozusagen zu wertschätzen, die sowas mit reinbringen. Wer hat das bei euch sozusagen mit reingebracht, das Modell?
Es gab tatsächlich im Hamburger Innovationsumfeld ja einige Menschen, die es gebracht haben, aber die es tatsächlich dann auch vor allem weiterentwickelt haben, sind Klaus-Peter Frahm und Michael Schieben, mit denen wir auch im engen Austausch sind zu dem, wie wir es anwenden und wie wir es entsprechend gestalten. Dazu gibt es auch eine Publikation, dazu gibt es eine tolle Webseite, auf der alle Informationen dazu zu finden sind. Für all diejenigen, die ihr Produkt mal immer wieder auf die Hebebühne stellen müssen, können wir das tatsächlich nur empfehlen.
Super. Jetzt würde ich gerne noch mal kurz wissen, eure Modelle, wie ihr mit Startups zusammenarbeitet, jetzt auch von der Finanzierungsseite, haben sich ja im Zeitablauf weiterentwickelt. Wie sieht es im Moment aus? Also nehmt ihr Equity? Wenn ja, wie ist das strukturiert?
Als wir losgelegt haben, gab es noch relativ standardisierte Modelle. Das darf man heute eigentlich gar nicht mehr sagen.
Ich erinnere mich noch. 50.000 für 10%.
50.000 für 10%, 25.000 für 5% oder nur unsere Unterstützungsleistung für 3%. Mhm. Das haben wir relativ zügig bereits angepasst. Sind runter auf 8, 4 und 2%. Aber das ist
ist ja ein bisschen differenzierter jetzt noch, ne?
Ja, und das ist auch wichtig. Mittlerweile, und das ist zumindest aus deutscher Sicht, ist es sehr gut, es gibt in fast jedem Bundesland relativ niedrigschwellig die Möglichkeit, equity-free an Finanzierungen ranzukommen. Mhm. Und auch das ist erstmal die Empfehlung an alle. Nimmt das auf und euch gehören auch 100% eurer Company.
Erstmal Investitions- und Förderbanken
anzapfen. Genau. Die gibt es in jedem einzelnen Bundesland, die gibt es auch europäisch, es gibt auch dieses ein oder andere europäische Programm, die sich immer wieder ändern, muss man schauen, wo man entsprechend passt. Mhm. Und da gibt es, da passiert sehr, sehr viel und da gibt es andere, die dafür tatsächlich die Experten sind, mhm. um das besser darzustellen. Was wir haben ist, bei uns gibt es 125.000 Euro in Cash und zwar zu der Bewertung eines fremden Drittens. Das heißt, mhm. wir richten uns nach dem Markt und zwar muss mindestens ein fremder Dritter auch 125.000 Euro bringen. Und dann gibt es das und ganz wichtig ist aber zu verstehen, wir kommen immer noch mit unserer gesamten Unterstützungsleistung eben aus den Workshops heraus, mhm. aus dem Zugang zu unseren Corporate Partnern heraus, aus einem großen Netzwerk, in der Tat, Heidrun, du bist eine von fast 200 Mentorinnen, mit denen wir zusammenarbeiten ja. und Marlies, du auch und ihr habt beide auch schon Workshops bei uns gehalten, die unseren Gründerteams sehr viel gebracht haben und das ist eben ganz wichtig, diese Unterstützungsleistung und dafür erhalten wir dann am Ende des Tages eben Anteile im Wert von 175 und geben dafür aber eben 125 oder es gibt eine Möglichkeit, da haben wir jetzt auch den Markt angepasst, weil wir gesagt haben, es gibt vielleicht noch keinen fremden Dritten, wir glauben aber an das Modell und wir sind dabei und dann gibt man im ersten Schritt erhalten wir 5% und wandeln im nächsten Schritt weitere 75.000 zu den Konditionen der Folgerunde. Das heißt, im Regelfall...
Über ein Convertible Loan dann.
Genau, im Regelfall landen wir dann so bei 8-9% mhm. und da sind unsere Leistungen inkludiert, aber eben nicht wie früher 50.000, sondern 125.000 gibt es dafür.
Okay, also zwei Modelle für Startups, also wenn du schon mal im Prinzip schon ein bisschen weiter ist, ein anderes Interesse von anderen InvestorInnen hat, dann macht ihr diese 125.000 Co-Investment. Oder wenn man noch nicht ganz so weit ist, gibt es die Möglichkeit, erstmal 50 zu nehmen und dann sozusagen eine Wandelanleihe von euch zu bekommen mit dem Cap.
Genau, wichtig ist zu verstehen, mhm. du bekommst sofort 125. Mhm. Das ist tatsächlich auch da, es gibt ja, ne, wir glauben ja, wir spielen irgendwie Bundesliga und manchmal Champions League.
Unbedingt.
Und dann gibt es tatsächlich aber auch irgendwie so den Dauersieger bei den Weltmeisterschaften, Y Combinator, YC. Die machen das Gleiche mit 125 plus 375. Da bekommst mhm. du auf einen Schlag mittlerweile 500. Bei uns bekommst du auf einen Schlag eben 125. Und da sieht es auch so aus. Für die 125 gibst du YC weiterhin 7,5%. Mhm. Und die 375 werden mit der nächsten Runde zu den Konditionen dieser Runde gewandelt.
Okay.
Und daran haben wir uns angelehnt, weil wir gesagt haben, das ist am Markt akzeptiert, das verwenden Gründerteams und das ist total sinnvoll. Und für uns, wir können so auch schneller agieren. Wenn wir ein Thema für uns finden und für unsere Corporate-Partner finden, wo wir dran glauben, dann müssen wir nicht darauf warten, bis weitere Business Angel oder Micro-VCs auch von dem Thema überzeugt sind, sondern wir können marschieren.
Okay, und könnte also ein Co-Investor bei dem zweiten Modell auch eins eurer Unternehmen sein?
Selbstverständlich. Okay. Das gab es in der Vergangenheit auch
schon. Okay, cool. Mhm. Na gut, an dem besten Orientieren von dem besten Learn Y Combinator ist ja da ziemlich weit vorne.
Genau, das war jetzt die Sichtweise auf die Startups. Jetzt würde ich mir ganz gerne mit dir nochmal die Corporate-Seite anschauen. Was haben die Corporates davon, mit euch zusammenzuarbeiten?
Hatte ja vorhin schon kurz erwähnt, wir brauchten einen Kopf, um uns bei der BaFin anzumelden. Denn am Ende des Tages sind wir ein Investmentfonds. Und zwar BaFin registriert, AIF nennt sich das, Alternativer Investmentfonds. Das heißt, wenn ich sage, wir arbeiten mit 25 Corporate Partnern zusammen, dann sind das fast alles Investoren bei uns im Fonds.
Und LPs, ne?
Genau, sogenannte LPs, Limited Partners, die bei uns im Fonds investiert sind. Dazu ist es wichtig, das sind ausschließlich Unternehmen, mit denen wir dort zusammenarbeiten, die vor allem auf der Suche nach Innovationen sind. Mhm. Das heißt, über die gesamte Investitionsperiode des Fonds, das sind bei uns und bei den meisten anderen auch, sind das im Regelfall 5 Jahre, liefern wir eben genau das, wie vorhin gesagt, wir screenen den Markt, wir schauen, welche Startups können passen, wir bringen die in Workshops zusammen, wir bereiten das quartalsmäßig auf und schauen, was wir draußen am Markt gesehen haben. Wir haben auf der einen Seite, die Corporates geben uns das, was wir dort Sucher da nennen, da sind deren sogenannten Painpoints beschrieben oder die Suche nach spezifischen Lösungen. Wir liefern denen zurück das, was wir da Venturer da nennen. Was haben wir gerade gesehen im vergangenen Quartal am Markt? Das sind so 25 bis 30 Startups, die dann jeder unserer Corporate-Partner zugespielt bekommen. bekommt. Und dann schauen wir eben noch ganz spezifisch, mit welchen 10 bis 12 per Anno können wir zusammenarbeiten, wo investieren wir, weil die Phase richtig ist, weil wo sich das Startup befindet, weil wir glauben, dass das Markttiming das Richtige ist, weil wir glauben, dass das Team vollständig ist und so weiter, und bringen die dann eben auch dort mit unseren Corporate-Partnern zusammen. Das heißt, zusammengefasst aus Corporate-Partner-Sicht bekomme ich 5 Jahre geballte Innovation, Zugang zu Startups, die Möglichkeit, mit Startups zusammenzuarbeiten, und bekomme am Ende des Tages die Möglichkeit, mein investiertes Kapital wieder zurückzubekommen. Denn wir erwerben ja Anteile an den Startups, die wir dann zukünftig veräußern, mhm, und dann eben den Corporates ihr investiertes Kapital plus eine Rendite zurückzahlen.
Mhm. Du hast jetzt fast bescheiden gesagt, die Corporates, das sind alles norddeutsche große Firmen, Tchibo, Beiersdorf. Wie sind die, hast du die akquiriert oder wie kam es zu der Zusammenarbeit?
Teils. Wir haben einen sehr vertrauenswürdigen Partner in Hamburg, mit dem wir zusammenarbeiten. Das ist die HASPA, die Hamburger Sparkasse. In Hamburg ist vielleicht ganz wichtig zu verstehen, dass ich würde behaupten, fast jedes Hamburger Unternehmen, 90% der Hamburger Unternehmen, besitzen ein Konto bei der HASPA, bei der Hamburger Sparkasse. Das heißt, die kennen die dort handelnden Personen, denn fürs Konto sind meistens Inhaber, Geschäftsführer, Vorstände verantwortlich. Und die haben uns dort eben zum größten Teil vorgestellt und haben gesagt, guckt euch das mal an. Wir haben neben unserem klassischen Bankengeschäft, haben wir hier mal ein Thema, hört euch das mal an, ihr seid doch auf der Suche nach Innovationen. Anstatt eben eine reine Beratungsdienstleister dafür zu finanzieren, seid ihr hier viel, viel näher dran und mit der charmanten Lösung. Es gibt eben die Möglichkeit, euer Kapital wieder zurückzubekommen. Das macht ungefähr 80% unserer Partner aus und die anderen 20% haben wir entsprechend angesprochen.
Wahnsinn, jetzt hast du echt viel erzählt, lieber Thorsten. Wenn du es jetzt nochmal auf den Punkt bringen solltest, es gibt ja auch andere Acceleratoren, andere Leute, die ähnliche Dienstleistungen in Anführungsstrichen anbieten wie ihr. Wie grenzt ihr euch von denen ab? Vielleicht kannst du mal die Top 3 Themen sagen, warum Startups mit euch zusammenarbeiten sollten oder sich dafür entscheiden sollten, zu euch zu kommen, statt sich vielleicht beim Y Combinator zu bewerben. Oder vielleicht macht es da, gibt es da eine Reihenfolge oder?
Naja, also wir sehen ja auch immer wieder Teams, mit denen wir sprechen, wo wir wissen, die Bewerbung beim Y Combinator läuft auch gerade. Muss man fairerweise auch sagen, haben wir letztes Jahr eins verloren. Oder was heißt verloren? Das ist toll, wenn es da passt. Ich glaube.
Warum kommen sie zu euch? Oder sollten sie zu
genau,
euch?
Genau, warum sollten sie zu uns kommen? Wir sind selber ein komplementäres Gründerteam. Das heißt, mein Partner Christoph und ich, meine kaufmännische Erfahrung.
Kommen wir später noch zu.
Genau, ja. Kommen wir sehr gerne zu. Habe ich bereits geredet. Was Christoph auszeichnet, Christoph hat seinerzeit Airbnb in Deutschland aufgebaut, dann für die Otto Group Produkte gebaut, zuletzt verantwortlich für die Plattform von Wunder Mobility. Das heißt, Produktentwicklung ist das, was er tatsächlich beherrscht, inklusive der zugrunde liegenden Architektur. Ich bringe eben tatsächlich das kaufmännische, das Skalierungs-Know-how mit. Bei uns arbeitet man eben tatsächlich ganz eng mit uns beiden Partnern zusammen und kann sich auch darauf verlassen, dass auch wir mit unserer Unterstützungsleistung zur Verfügung stehen. Mhm. Bei uns gibt es den direkten Zugang zu unseren Partnern, eben zu den erwähnten 25 Unternehmen. Und tatsächlich liegt es unserem Herzen, dass wir uns aufs Produkt, aufs Geschäftsmodell fokussieren. Wir wollen beschleunigen. Und das ist, glaube ich, das, was uns unterscheidet und in vielfacher Hinsicht von vielen anderen da draußen. Es gibt tolle andere Inkubationsprogramme, wo man erstmal ganz viel lernt. Es gibt auch hier und da kleine Roadshows, wo man vorgestellt wird. Es gibt auch woanders tolle PartnerInnen und Verantwortliche, die Startups unterstützen können. Ich glaube, wir sind da eben sehr speziell und spezifisch und das ist das, was uns auszeichnet.
Wenn ich es nochmal vielleicht von aus der Außensicht sagen darf, ich höre tatsächlich sehr oft, wenn Leute so über Accelerator sprechen, dass sie von euch in den höchsten Tönen schwärmen. Und vielleicht ist auch einer der wesentlichen Unterschiede, dass ihr tatsächlich, wie es ja auch bei anderen Fonds ist, aber nicht zwingend bei anderen Accelerators, ihr habt Skin in the Game. Das heißt, du hast nicht umsonst Managing Partner. Das heißt, ihr beide seid auch selbst finanziell engagiert.
Genau. Genau. Also
was natürlich eine hohe Motivation ist.
Nein, in der Tat. Also ich So, ich bin irgendwie Mitte 40. Für mich stellt sich die Überlegung, was ich irgendwie noch mache und wo ich hin will. Vielleicht gründe ich auch nochmal. Das will ich nicht ausschließen. Ich weiß nicht, ob ich das mir und meiner Familie antue. Nichtsdestotrotz denke ich selber sehr unternehmerisch. Und hier habe ich eben die Möglichkeit, selber am Ende des Tages an dem Erfolg zu partizipieren. Während es auf der anderen Seite, ja, auf der einen Seite die LPs gibt, wie gerade schon erwähnt, gibt es auf der anderen Seite die GPs, die General Partner. Das sind eben in dem Fall Christoph und ich. Und wir partizipieren am Ende des Tages eben auch an einer möglichen Rendite. Das heißt, unser ureigenes Interesse, nicht unser Fixgehalt. Dafür könnten wir auch woanders hingehen.
Mhm. Ich kann an der Stelle noch ergänzen. Ich weiß ja, Thorsten, du pickst jetzt nicht eine einzelne Firma raus und stellst dich vor, aber ich darf das ja. Wir hatten nämlich Julia Kahle von Hey Nanny gerade erst vor kurzem im Podcast und die erzählte uns, dass der NCAA hier sehr viele Türen geöffnet hat, um eben ihr Produkt vorzustellen. Und das dürfen wir erzählen, auch wenn du hier einzelne Startups nicht herausgreifst. Was sind die entscheidenden Vorteile für die Corporates?
Zielgerichteten Zugang zu Innovationen, dauerhaften Zugang. Wenn ich sonst eben hingehe und eine Beratungsagentur beauftrage, dann schauen die sich einmalig den Markt an. Dann bekomme ich im Zweifel so ein Radar über verschiedene Marktsegmente und das ist ein Snapshot. Auf der anderen Seite, wir wissen alle, wie schnell und agil Startups sich entwickeln und im Zweifel auch Geschäftsmodelle sich weiterentwickeln. Aus Corporate-Sicht habe ich ja verschiedene Möglichkeiten. Zum einen einmal zu verstehen, was passiert überhaupt da draußen. Es gibt genügend Beispiele, wo Unternehmen überrannt wurden von den Entwicklungen im Rahmen der Digitalisierung. Das versuchen mittlerweile alle zu vermeiden. Und dann gibt es natürlich mittlerweile ganz, ganz viele Themen, wo ich sage, das sind ja Produkte, das sind Services, die kann ich gebrauchen. Damit kann ich selber meine Unternehmensprozesse optimieren, meine Effizienz steigern, das heißt auch meine Marge steigern. Also sprechen gerade alle über dieses Thema KI. Da wird so viel kommen, wo viele noch gar nicht wissen, was da eigentlich passiert. Und was wir liefern, ist eben ein durchgehender Marktzugang und Marktüberblick. Darüber hinaus kann man über uns relativ neutral mit Startups sprechen. Wenn ich als Corporate auf ein Startup zugehe, dann weckt das häufig auch Ängste. Und zwar überrannt zu werden, aufgekauft zu werden. Wir haben vorhin kurz über NDAs gesprochen. Nichtsdestotrotz ist immer noch die Frage, wie viel IP ist denn am Anfang eigentlich vorhanden? Und wer ist im Zweifelsfall auch daran interessiert? Das heißt, das sind einige der Vorteile, die wir bieten. Genau.
Marlies hat sie eben schon angesprochen. Ein paar von euren Cases und Portfolio-Unternehmen hatten wir hier schon im Podcast. Ganz frühes Thema war Localize. Ich glaube, die Hanna habe ich kennengelernt, da hatten die Localize noch gar nicht gegründet und ärgere mich bis heute, dass ich damals nicht investiert habe. Also wirklich einer der Shootingstars. Erzähl uns doch mal ein paar Highlights aus eurem Portfolio. Wer waren bisher die Outlier?
Es gibt ja tatsächlich Outlier aus Portfolio-Sicht. Zum einen ist es total schön zu sehen, wenn dieses Leistungsversprechen, dass Corporates und Startups bei uns zusammenkommen und anfangen zusammenzuarbeiten, funktioniert. Die Outlier, und das liegt in der Natur der Sache, ist eher dahingehend betrachtet, was haben wir tatsächlich 2018, 2019 gemacht, weil da kann man das jetzt auch viel besser einstufen, wie inwiefern das eben dann auch zielführend war. Zum einen, du hast es erwähnt, es gibt natürlich so ein Thema wie Local. Das heißt, es gibt enorme Bewertungssteigerungen.
Unicorn.
Genau, da partizipieren wir natürlich entsprechend auch dran. Ja. Das ist ja auch das, wenn ich sage aus Fonds, dann spielen wir eine Rendite zurück, dann ist das schön. Dann muss man auch sehen, es gibt Unternehmen im Portfolio, die mittlerweile hochgradig profitabel sind, die teilweise gar keine weitere Finanzierungsrunde aufgenommen haben. Das heißt, dort gehört den Gründerteams eben noch fast das vollständige Unternehmen.
Magst du auch mal sagen, wie die heißen?
Das ist unter anderem, ja, komm ich gleich zu. Ich wollte mal gerade die Logik erklären. Ich kann natürlich immer weitere Finanzierungsrunden aufnehmen, dafür muss ich aber Anteile abgeben. Mhm. Und dann gibt es eben jene, an dem Beispiel, das ist die Company Tourscanner heißt die. Das ist wie Skyscanner, nur für Tours and Activities. Die haben damals von uns eine Finanzierung bekommen. Dazu sind ein paar Business Angel mit einem wirklich niedrigen fünfstelligen Betrag drin und der Rest der Company gehört weiter dem Gründerteam.
Cool, super.
Die verkaufen eben, wie gesagt, Tours and Activities als Metasearch für eben die Get Your Guys und Viatus dieser Welt und mit einer hohen zweistelligen EBITDA-Marge und einem GMV von 35, 40 Millionen per anno. Und den Rest kann sich jetzt jeder ausrechnen. Mhm. Aber das ist natürlich total schön, da auch weiterhin Shareholder zu sein und daran zu partizipieren und zu schauen, wie sich eben so eine Company zukünftig weiterentwickelt. Und dann gibt es noch die anderen Cases, die sich sehr positiv entwickeln und wo wir auch weiterhin Anteile halten, wie zum Beispiel so eine Company wie YouTryMe, die auf der einen Seite Probierboxen für Konsumenten liefern, aber vor allem ein Marktforschungstool für FMCGs sind.
Ja.
Die sich auch profitabel entwickeln, entsprechend weiterentwickeln, jetzt mal eine kleine Finanzierungsrunde aufgenommen haben und aber eben nicht über das Thema Finanzierungsrunden groß skalieren, sondern tatsächlich über das Thema Profitabilität, über das Thema Geschäftsmodell. Und dementsprechend gibt es da immer beide Welten. Das eine ist das reine Geschäftsmodell, das andere ist die Finanzierung. Jetzt muss man aber, um da kein Missverständnis aufkommen zu lassen, sehen, solche Finanzierungsrunden wie Localize sie aufnimmt, die kommen natürlich, die gehen nur einher mit entsprechenden Umsätzen,
klar,
mit entsprechendem Kundenwachstum. Die bekommst du ja nicht einfach so.
Sonst kommt die Bewertung ja nicht zustande.
Genau.
Ihr hattet auch schon Exit.
Wir hatten noch einen Exit, genau, relativ früh, ein D2C-Produkt in den Hochphasen des D2C-Marktes, also Direct-to-Consumer. Der Exit muss dann tatsächlich 2019 stattgefunden haben, wenn es richtig ausrechnen. Ein D2C-Beauty-Produkt, was wir an einen unserer LPs aus dem FMCG-Bereich entsprechend veräußert haben.
Namen sind ja bekannt.
Die Company, der Erwerber war Beiersdorf, im nächsten Schritt dann auch noch ProSiebenSat.1, die sich dort weiter beteiligt haben. Die Company heißt Summerfood, hat mittlerweile ein neues Zuhause gefunden. Und was die eben beherrschten, ist tatsächlich abseits der Regalplatzierungen und der Werbekostenzuschüsse Produkte eben direkt zum Consumer zu bringen, mit entsprechend hoher Marge.
Ich erinnere mich noch ganz gut, war ja so eine Art Fußhandschuh, Hornhaut von den Füßen zu entfernen, wo ich damals dachte so, what the fuck, wer braucht das?
Es brauchten tatsächlich sehr viele.
Ja, genau.
Mittlerweile gibt es auch als Private Label in allen Drogeriemärkten selber zu ungefähr einem Drittel der Kosten, zu dem es damals eben verkauft wurde. Und da kann sich jeder ausmalen, was für Margen damals eben darüber eben generiert wurden.
Ich glaube, was man sagen kann, ist, ihr hattet immer ein ziemlich gutes, frühes Näschen. Oder sehr oft jedenfalls.
Ja, genau. Das wollte ich gerade fragen. Siehst du das genauso, Thorsten? Also Hand aufs Herz. Hast du da bist du so ein Trüffelschwein, das früh erkennt? Oder gibt es klare Indikatoren, die du beurteilst? Und wenn ja, welche?
Ja, es gibt einige Themen, wo unsere Daseinsberechtigung als Accelerator auch entsprechend funktionieren muss. Und dementsprechend greife ich es jetzt mal anders auf. Wenn ich ein Gründerteam habe, das bereits Erfahrung hat aus vergangenen Gründungen, wenn ich Expertise noch und nöcher um mich herum habe und Zugang zum Corporate-Netzwerk und vielleicht auch zu Kapital, dann fällt es uns sehr schwer, uns entsprechend zu positionieren. Das heißt, das eine oder das andere muss fehlen und es ist im Regelfall nicht Kapital, denn das gibt es zu genügend da draußen, wenn alles andere passt. Das heißt tatsächlich dieses Know-how, wie gründe ich ein Unternehmen, das Netzwerk aus, deshalb ich betone es immer wieder, unsere Mentoren und Mentorinnen um uns und den Zugang zu Corporates. Eins davon muss passen und dann können wir einen entsprechenden Mehrwert generieren.
Okay, aber guckst du auch richtig rein ins Produkt und sagst, ich merke es, ich spüre es, das braucht der Markt.
Ja. Ja, also total. Wir haben, wir gehen hin und wir haben verschiedene Stufen, wo wir bewerten, was wir tun. Im allerersten Schritt ist jedes einzelne Thema, was bei uns reinkommt, und das sind nun mal die 4000, wird von mindestens 4 Augen begutachtet und geratet, um zu versuchen, eine entsprechende Objektivität reinzubekommen. Auf was schauen wir? Innovationsgrad ist immer noch entscheidend. So, das ist sicherlich das, wo es das meiste Bauchgefühl zu gibt. Ist das neuartig? braucht der Markt das? Existiert das schon? Wie ist dort die Herangehensweise? Mhm. Dann, und da sind wir aber ehrlich, schauen wir drauf, gibt es eine entsprechende Skalierbarkeit? Mhm. Und dem steht vor allem so ein Projektgeschäft gegenüber. Wenn ich sage, ich brauche aber immer wieder neue Köpfe, um das voranzutreiben, selbst wenn Software unterstützt ist, dann wird das schwer. Marktgröße natürlich auch ganz entscheidend. Ist dieser Markt überhaupt groß genug? Mhm. Ist das Team komplementär? Und kommt das alles zusammen? Das sind so die ersten Kriterien, nach denen wir raten. Zusätzlich dazu bei uns eben ganz entscheidend, passt es zu unseren Corporate Partnern? Mhm. Und das schauen wir uns an und dann gehen wir eben weiter und dann führen wir Interviews. Ganz wichtig ist, sich zu unterhalten.
Mit den Gründern?
Mit den Gründern. Mhm. Wir bekommen im Zweifelsfall im ersten Schritt nicht die besten und professionellsten Pitch-Decks, denn an irgendwas müssen wir auch noch arbeiten. Und wenn es nur das Pitch-Deck ist, dann ist es für uns das Einfachste. Mhm. Und das heißt, ganz wichtig ist, die Interviews zu führen, zu verstehen, wer steckt dahinter. Und wir haben sicherlich auch einige dieser Entscheidungen und auch der positiven Entscheidungen, die wir getroffen haben, hätten andere im Zweifel nicht getroffen.
Mhm. Ich habe mich die ganze Zeit erstmal gefragt, okay, wann kommt denn jetzt das Team? Aber zum Glück kam es noch. Ist ja, glaube ich, so Industry Standard, dass das eigentlich das Wichtigste ist. Also du kannst ein tolles Produkt haben, wenn du kein gutes Team hast, bringt es gar nichts. Wenn ich richtig mitgezählt habe, jetzt nicht unbedingt bei denen, die du hier erwähnt hast, aber bei den Batches, die ich so verfolgt habe beim NCR, quasi fast alle, dann waren bei den sehr erfolgreichen Teams tatsächlich auch Frauen dabei oft.
Ja.
Wie sieht eure Statistik dazu aus? Wie hoch ist beim NCA bisher der Anteil von Female Founder oder Diverse Teams? Und wie schafft ihr das?
Mhm. Über ein Drittel bei uns.
Wir, also Durchschnitt ist ja 22%.
Genau,
ne?
Genau. Wir sind bei 35%, mindestens paritätisch besetzt. Mhm. Wie schaffen wir das? Ich glaube, entscheidend ist für uns, dass wir sehr früh bereit sind, uns erstmal mit allen zu unterhalten.
Und so nett.
Naja, da gibt's
auch genügend mit den Frauen.
Ja, das sind einfach alle. Da gibt's genügend VCs, die vorher sagen, das Team ist uns nicht gut genug. Ja. Da gehen wir nicht rein. Mhm. Und wir wollen verstehen, was steckt entsprechend dahinter. Wie schaffen wir das? Wir glauben an jene Teams, wo wir einen entsprechenden Erfolg sehen und wo wir glauben, dass es ein entsprechendes Marktpotenzial dafür gibt. Wir besprechen das und bewerten das im Team. Versuchen immer wieder auf die Expertise unserer Partner zurückzugreifen und das mit denen zu eruieren und zu schauen, kann das erfolgreich sein? Danach treffen wir unsere Entscheidung.
Mhm. Mhm. Und trotzdem kommt ihr ja auf eine deutlich überdurchschnittliche Anzahl von mindestens diverse Teams. Kommt es nur durch diese Offenheit zustande oder scannt ihr auch ganz bewusst den Markt so nach Teams mit weiblichen Gründerinnen an Bord?
Wir machen das nicht bewusst. Wir hoffen, dass wir in der Lage sind, die Art und Weise, wie wir uns positionieren und wie wir uns aufstellen, dass wir wirklich alle ansprechen. Mhm. Unabhängig des Geschlechts, der Herkunft, der Religion, dass alle sagen, da ist ein Ort, da könnte ich mich entsprechend wohlfühlen. Und wir hoffen, dass wir das schaffen. Uns fehlt da natürlich auch teilweise der Vergleich, weil ich weiß gar nicht, wie bei anderen ganz zügig aussortiert wird. Wir haben, das muss man fairerweise sagen, natürlich immer wieder auch mit unseren Gründerteams das Gespräch darüber, wenn es bei Folgefinanzierungen geht. Und da habe ich zumindest das Gefühl, da hat sich tatsächlich in der Zeit auch was geändert und was getan. Und das ist gut so. Das heißt, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist das eigentlich immer noch nicht weiter.
Wollte ich gerade sagen.
Ich erwähnte ja gerade schon, dass wir für die externe Evaluierung dieses Studiengangs gefragt wurden. Und da gab es eben auch die Zahl. Und das ist und dann wurden Statistiken gebracht. In den kaufmännisch geprägten Studiengängen an den Universitäten Deutschlands ist im Regelfall über 50% die Frauenquote. Mhm. Die Frage, die sich dann halt tatsächlich stellt, beziehungsweise da gibt es ja auch die ein oder andere Hypothese für, ist, wieso es bei den GründerInnen-Teams dann eben nicht so aussieht. Mhm. Und wir sehen sie ja tatsächlich in der frühen Phase.
Ja.
Ich glaube, dass wenn wir sagen, wir haben ungefähr ein Drittel Quote, dann wage ich zu behaupten, ist ungefähr das, was wir auch im Dealflow haben, aber das ist jetzt mehr auf die Interviews bezogen. Da müssen wir es tatsächlich mal auswerten, ob es im Dealflow ähnlich ist.
Ja.
Denn ich glaube, wir nehmen einfach, wir ziehen vom Dealflow aus, ziehen wir das rüber, was wir für qualifiziert halten in die Interviews.
Cool. Ja, aber spannend wäre jetzt auch zu gucken, wie ist es denn auf Corporate-Seite? Also sind da die Entscheider, wie viele Frauen sind denn da?
Wir haben tatsächlich überdurchschnittlich viele Familienunternehmen bei uns als LPs und da sind es zum größten Teil Männer, die Unternehmen leiten. Bei den nicht mehr durch die Familie geführten, also ihr kennt die Zahlen. Wir reden mit, das ist kein klassischer deutscher Mittelstand, das ist ein bisschen darüber. Mhm. Ihr wisst, das in den Vorständen und Geschäftsführungen wir weit weg von einem paritätisch besetzten Quorum sind.
Ja, und spielt das für die eine irgendeine Rolle, Gender, also ob das diverse Teams sind oder Frauen, Female Gründerinnen? Also ist das, sprecht ihr darüber? Also ist da so ein jetzt über die Jahre hoffentlich ein Bewusstsein gewachsen, da ein bisschen genauer hinzugucken? Oder ist das für die nicht relevant?
Also, es lässt sich natürlich schwer pauschalisieren. Ist bei den meisten tatsächlich noch nicht relevant.
Mhm. Versucht ihr die ein bisschen zu sensibilisieren?
Ja. Ja, weil wir halten es auch für enorm wichtig. Wir sehen ja auch bei unserem Portfolio. Ich glaube, es gibt einmal generell eine Teamzusammensetzung, wo es von Vorteil sein kann, dass das divers besetzt ist. Und zum anderen gibt es im Zweifelsfall eben auch gewisse Teams, wo es notwendig ist, manche Geschäftsideen und Modelle voranzutreiben. Und da sehen wir da natürlich auch eine wesentlich höhere Erfolgswahrscheinlichkeit.
Ja. Mhm. Schönes Beispiel immer Pinky Gloves. Will ich jetzt nicht weiter erläutern, aber ihr selbst seid ja zwei männliche GPs, wenn auch sehr offen, wie ich das ja seit Jahren auch erleben darf. Wie divers ist sozusagen das Team unterhalb der GP-Ebene?
Wir sind insgesamt 8 Köpfe bei uns im Team und da sind wir 50-50. Mhm. Sind wir da verteilt, okay. und versuchen tatsächlich auch darauf zu achten.
Ja.
Jetzt sieht es aber tatsächlich so aus, dass wir feststellen, dass es bei gewissen Positionen, die wir zu besetzen haben, wir eine wesentlich höhere Zahl an weiblichen Bewerberinnen haben als bei männlichen. Und auf anderen Positionen sieht es umgekehrt aus.
Du hast geschrieben, bei Stellenausschreibung Investment Analyst kommen 95% Männer und bei Program Manager kommen 80% Frauen. Und ich habe mir da jetzt mal ganz kurz was gestern irgendwann nach späten Nachmittag geschickt, einmal so quer gescannt.
Ja.
Und ich glaube, der gucken wir gerne noch mal im Detail drauf, weil in den Ausschreibungen sehe ich so, klar, wenn ich jetzt sehe Investment Analyst als Frau, selbst wenn ich BWL studiert habe, ich habe jetzt International Accounting studiert, aber die meisten Frauen oder viele Frauen, die BWL studieren, machen ja nicht Finanzierung, sondern machen dann Marketing, Personal, bla bla bla. Und ich glaube, dass allein schon der Begriff Investment Analyst vielleicht eher Männer anzieht als Frauen und das Program Manager als Begriff auch eher Frauen anzieht als Männer, einfach von dem, was man sich mit diesem Begriff, was man dahinter sich vorstellt und was man damit verbindet. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass eine ganz leichte Anpassung schon allein dieser Jobbezeichnung, die ja jetzt mal so standardmäßig ist, schon weiterbringen könnte und vielleicht auch die Art und Weise, wie man die Stellenausschreibung formuliert. Weil meine Einschätzung ist, dass wir da immer noch in so Stereotype gehen, die tatsächlich noch sehr geschlechterspezifisch verteilt sind. Was meinst du?
Das könnte sehr gut sein. Und ich habe ja auch, als wir über diese Zahlen gesprochen haben in der Vorbereitung, habe ich es mir genau dahingehend angeschaut. Mhm. Und das war auch meine erste Vermutung. Und deshalb ist es tatsächlich ganz spannend, dass wir uns jetzt darüber unterhalten, weil im Regelfall bei uns wird eine Position frei. Mhm. Weil sich unsere Mitarbeitenden entscheiden, dass sie noch was anderes vorhaben, dass ihre Reise weitergeht. Das ist total toll, weil ganz, ganz viele jener, die mal bei uns gearbeitet haben, sind uns weiterhin in unserem Ökosystem erhalten und was für uns ein gutes Zeichen ist.
Total.
Das, was wir machen, dadurch, dass wir natürlich auch mit dem Acceleration-Programm und dem Investieren relativ repetitiv sind und dann kann man irgendwann sagen, ich habe jetzt hier genug gesehen und jetzt interessiert mich ein spezifischer Bereich oder eine spätere Stufe. Was wir aber natürlich noch nie gemacht haben, ist, dass wir mal verschiedene Positionen gegeneinander gelegt haben und uns so angeschaut haben, weil das eben nie zum gleichen Zeitpunkt der Fall war.
Hätte ich mal Bock zu pilotieren mit euch, dass wir genau darauf mal gucken und sehen, ob sich da was bewegt.
Okay, aktuell haben wir keine offenen Positionen.
Aber das kann man ja mal vorbereiten fürs nächste Mal.
Naja, und ich glaube auch immer, also wenn man mehr Frauen will, muss man das halt auch sagen. Und das kann man natürlich sagen, indem man eine gendergerechte Sprache benutzt. oder indem man es explizit auch wirklich ausdrückt. Und wenn du sagst, die 95% nur Männer, die sich bewerben, findest du nicht gut, du möchtest auch mal relevante andere Bewerbungen haben, dann, glaube ich, ist der einfachste Weg daran zu gehen, das zu sagen. Also spread the news, aber schreib's auch rein in die Ausschreibung.
Ja.
So, ich bin dran mit der Frage. Ich weiß es aber gar nicht mehr, weil ich denke noch über eure Ausschreibung nach. Oh ja, genau, Thorsten. Jetzt wollen wir mal an die KPIs. Fangen wir vielleicht an. Wie viele Portfoliounternehmen habt ihr mittlerweile?
62.
62. Und wie viele davon würdest du als erfolgreich benennen? Und wie viele sind Living Dead?
Na, wir haben natürlich ein paar, die tatsächlich schon dead sind, also die gefaltet sind, also folded, wenn man so schön sagt. Das sind 13, 14 von denen. Dann gibt es sicherlich 10, die ihr Geschäftsmodell noch nicht gefunden haben und wo auch nicht davon auszugehen ist, okay, dass sie es zukünftig finden. Und dann gibt es eben, wie einige der genannten, ein paar Outlier. Und dann muss man sehen, von all dem, was wir in den vergangenen 12 bis 15 Monaten, also durchschnittlich ein Startup pro Monat, also 12 bis 15 Startups, über die wir da reden, die entwickeln sich aktuell positiv, aber häufig steht jetzt die nächste Finanzierungsrunde an. Es stehen Produktpilotierungen an, es stehen jetzt die ersten Abo-Verträge an, also häufig reden wir über Recurring Revenue, Business Models, und da entscheidet sich das jetzt, das ist auch das, was wir in der Vergangenheit sehen. Wir haben im Regelfall 60% der Startups, mit denen wir zusammenarbeiten, bekommen 9 Monate nach Abschluss unseres Programms eine Folgefinanzierung. Die liegt im Regelfall, bei einer 500.000 plus. Dazu muss man aber eben sehen, dass da auch noch jene Modelle drin hängen, wo erstmal nur wir mit 25 oder 50 investiert haben. Wenn jetzt eben jemand hingeht und unsere 125 doppelt, es kommen noch andere dazu, dann ist die 500.000 schnell zusammen. Das ist aber auch ganz vorteilhaft in diesen Zeiten, sich erstmal genügend Runway zu verschaffen, um tatsächlich auch genügend Proof generieren zu können.
Absolut richtig. Apropos Runway, wir sind jetzt schon ganz schön fortgeschritten in der Zeit und es ist irre spannend, was du zu erzählen hast. Ich würde dich bitten, also ich würde auf keine der folgenden Fragen verzichten, weil nämlich gerade geguckt, einfach nur noch relativ kurz zu antworten, ja, damit wir unseren Nutzwert hochhalten können. Uns geht's ja immer darum, Frauen, die über Startup-Gründen nachdenken, Rückenwind zu geben. Was müssen sie tun, um bei euch anzukommen?
Sich erstmal bei uns bewerben.
Okay, danke. Noch Tipps, also wie am besten?
Pitchdeck, Kurzbeschreibung des Geschäftsmodells und am besten schon einen ersten Proof mithaben. Schnappt euch die 50.000, 75.000 öffentliche Fördergelder, erarbeitet damit tatsächlich ein professionelles Geschäftsmodell, habt einen ersten Proof am Markt und dann kommt zu uns und den Rest machen wir mit euch.
Und ganz konkret, wie gehen die auf, schreiben die dich über LinkedIn an?
Das geht auch, aber am besten über unsere Webseite, weil dann landen sie bei uns in der Datenbank, nca.vc, apply, submit your pitch, und dann landet das bei uns und wird garantiert von mindestens 4 Augen evaluiert.
Wie lange dauert das?
Maximal 14 Tage, da wir alle 14 Tage die Runden haben.
Okay, und hilft das, wenn Sie dann irgendwie mit oben reinschreiben, Achtung, Diverse Team, hier bitte nochmal ganz genau hingucken?
Na, das Teamslide sollte im Pitch Deck dabei sein, dann schauen wir uns schon an, Diverse, und dann Diversity gilt dann eben auch entsprechend der Fähigkeiten, und das ist das, wo wir es im ersten Schritt bewerten.
Mhm. Okay, kommen wir zur persönlichen Seite.
Mhm. Wir wissen, dass du selber vor nicht allzu langer Zeit Vater geworden bist. Wie organisiert ihr euch und wie regelt ihr eure Familienthemen, wenn wir das fragen dürfen, Thorsten?
Dürft ihr.
Und deine Frau hört zu.
Ja, hoffentlich. wir teilen uns unsere Care-Arbeit 50-50. Cool. Ist für mich aber auch irgendwie relativ normal. Wir haben uns auch 50-50 entschieden, ein Kind zu bekommen.
Ich fallen jetzt gerade vor Lachen vom Stuhl, aber egal.
Also 2024 halte ich das für relativ normal. Fairerweise muss man sagen, haben wir mit unserer Elternzeit, die 12 Monate lief, tatsächlich nicht komplett so gemacht. Da hatte ich lediglich 4 Monate von. Tagsüber Betreuung in der Kita, nachmittags teilen wir uns und wir haben das große Glück, dass wir eine Großmutter in der Stadt haben, die uns zumindest auch einen Tag die Woche unterstützt.
Okay, toll. Ja, wir haben das tatsächlich nicht hingekriegt. Wir haben es in Phasen gemacht. Also erste Phase ich, zweite Phase, jetzt ist Carsten dran. Also ja.
Jetzt, wo die Kinder erwachsen sind.
Jetzt, wo die Kinder, nee, schon früher. Aber du hör mir auf, auch mit erwachsenen Kindern.
Ihr habt ja auch den Klassiker gemacht, Thorsten. Als du deine Elternzeit hattest, wenn ich mich richtig erinnere, seid ihr ziemlich lange rumgereist.
Genau, ja, das ist, wenn ein Kind im Winter geboren ist, und dann ist es sinnvoll, dann auch irgendwie den Kontinent zu verlassen.
Sprachliche Weiterbildung gleich zu fördern.
Ist es sinnvoll, eben auch länger da zu bleiben, um den CO2-Ausstoß zu minimieren. Nein, wir sind in der Tat, wir sind rumgereist. Wir wollten aber auch nicht fünfmal hin und her fliegen. Klar, also einmal nicht mit Kind und zum anderen halte ich es tatsächlich auch für nicht angebracht. Jetzt ist aber Care-Arbeit ist ja das eine. Das andere ist, man hat ja auch noch einen gemeinsamen Haushalt und alle wollen auch noch essen und so. Mhm. Also wir versuchen das uns tatsächlich aufzuteilen. Ich glaube, wir haben beide das Gefühl, es gelingt uns verhältnismäßig gut.
Klasse. Sehr cool. Ja, das Business ist ja im Moment alles andere als einfach für alle Beteiligten. Und ihr wollt in diesem Jahr euren nächsten Fonds raisen. Bei wem und auf was erwartest du?
Bei wem?
Ja, bei wem wollt ihr raisen?
Naja, wie erwähnt, sind diejenigen, die für uns in Frage kommen, sind Unternehmen. Alle Unternehmen, die auf der Suche nach Innovationen sind, im digitalen Segment. Das heißt Handel, das heißt E-Commerce, das heißt natürlich auch Supply Chain dazu.
Das heißt, ein klassischer institutioneller Investor, also so ein klassischer LP, der nicht in eure sozusagen Corporate-Zielgruppe passt, kann bei euch nicht investieren, oder doch?
Nee, kann bei uns nicht investieren. Okay. Mhm. Wollen wir nicht, weil bringt keinen Mehrwert für unsere Startups. Die verwalten ja nur Geld. Mhm. Jetzt machen wir auch ein bisschen Fintech und ein bisschen Insurtech, aber das ist, glaube ich, zu marginal, dass wir für die wirklich einen Mehrwert haben. Mhm. Nee, wir wollen Unternehmen, mit denen es die Möglichkeit gibt, zusammenzuarbeiten und die auch ein Interesse daran haben, sich eben mit Startups auszutauschen.
Hat wahrscheinlich den Vorteil, dass es für euch einfacher ist zu raisen als jetzt für den durchschnittlichen Fonds, weil eben auch zusätzlich immer noch ein anderes Interesse damit verbunden ist?
Genau, also wir glauben, dass entweder das eine oder das andere funktioniert. Mhm. Entweder du hast einen Fokus auf Innovation oder du hast einen Fokus auf Rendite. Wir haben einen Fokus auf Innovation und darauf setzen wir. Hat den Nachteil, dass wir natürlich auch geringere Ticketgrößen haben, weil alle den Innovationsmehrwert sehen, mit der charmanten Lösung ihr eingesetztes Kapital wieder zurückbekommen zu können.
Ja. Und mit welcher Größenordnung rechnest du, oder magst du es nicht sagen?
Doch, wir rechnen im Closing von 20 Millionen.
Mhm. Cool. Wir finden es ja immer spannend, das große Big Picture zu sehen. Wo soll es hingehen mit dem NCA? Was ist euer strategisches Ziel?
Jetzt erstmal einen Innovationsfonds auf die Beine stellen, dann zeigen, dass wir in der Lage sind, aus dem Zusammenbringen von Startups und Corporates auch entsprechende Rendite zu generieren. Sobald wir die Financial KPIs auch realisiert haben, dann bin ich überzeugt davon, dass wir damit rausgehen können und dann tatsächlich auch einen Financial Fonds raisen können, über den wir dann eher 50 bis 100 Millionen und das tatsächlich auch eben über den Mehrwert. Es sind ja, wir sehen ja, es sind ja nicht nur die Pre-Seed und Seed-Startups, auch Series A-Startups benötigen noch Kunden. Mhm. Und auch darüber hinaus. Und das ist das, was wir eben bringen können.
Ja, klasse. Toll, tolle Einblicke zum furiosen Finale. Hätte ich jetzt noch gerne deine Top-Tipps für Gründerinnen.
Ja. Das, worauf es am Ende ankommt, ist zum einen diese Resilienz zu haben und auch diese Persistenz, an das zu glauben, das Durchhaltevermögen für die Geschäftsidee, für das Produkt und dann die Anpassungsfähigkeit. Und zwar dieses Thema Build, Measure, Learn. Also ich baue etwas, ich messe und ich lerne draus. Und das muss ich in wahnsinniger Geschwindigkeit tun. Ich glaube, das ist natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber tatsächlich eine Eigenschaft, die wir vor allem bei Gründerinnen sehen, ist dieses Thema Intuition und Anpassungsfähigkeit zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Irgendwann hast du gelernt und du weißt, wie du dein Produkt, deine Geschäftsidee anpassen musst. Wir sehen bei Jungs manchmal da draußen, dass die tatsächlich sagen, durchhalten und egal was kommt, davon hast du halt nur wenig, wenn es leider in die falsche Richtung geht. Mhm. Und das heißt tatsächlich dieses Ausbalancieren, an die Idee zu glauben und sie doch entsprechend anzupassen. Das ist das, was wir sowieso allen empfehlen können und was wir sehen, was Frauen häufig, nicht immer, aber häufig, wesentlich einfacher fällt als Männern.
Mhm. Und was für einen Tipp hättest du uns noch, mit welcher Haltung sollten Frauen sich in diesem Umfeld bewegen?
Wie alle anderen, du, wenn du dich entscheidest zu gründen, steh dahinter, fokussiere dich da drauf und geh mit breiter Brust voran.
Stellen wir uns mal die Frauen vor, die mit breiter Brust vorangehen.
Ja. Nein, also sei nicht, ne, das andere ist ja immer dieses und ihr kennt es und wir kennen es auch. Und dann gibt es, demgegenüber steht das Thema Beratungsresistenz und so. Und es gilt genau eben die Waage zu halten. So, schau, wo es Menschen um dich herum gibt, die gute und wertvolle Tipps haben und arbeite mit denen zusammen und hör dir das trotzdem an, was die anderen zu sagen haben, aber sei überzeugt von dem, was du machst, denn so eine Entscheidung zu gründen, die triffst du ja nicht einfach so und da sollst du dahinter stehen und das dann auch entsprechend eben durchhalten und durchsetzen.
Ja, toll, klasse Punktlandung hinsichtlich der Zeit. Das hat super geklappt, wir merken, hier sind drei Profis an Bord. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem busy Alltag. Wir haben gehört, Schlaf ist gerade nicht so super hoch gerankt, also umso größer ist der Dank, dass du hier eine wertvolle Stunde für uns geopfert hast und für die gemeinsame Sache.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Was, Thorsten? Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Thorsten, für tolle und wertvolle Tipps. Vielen Dank. Auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders, InvestorInnen und anderen relevanten ExpertInnen, denen Diversity am Herzen liegt. Stay tuned.